Podcats, der Podcast zu Equal Pay. Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch und ich arbeite im Equal Pay Day Team. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Garantiert ohne Kater danach. Diese Woche war ich bei einer Freundin im Sauerland und habe da Homeoffice gemacht. Draußen hat's geschneit und wir haben es uns drinnen ein bisschen gemütlich gemacht mit ganz viel Soulfood. Unter anderem habe ich da ein Gericht kennenlernen dürfen, das sich Stielmus nennt. Und Stielmus oder auch Rübstiel genannt, ist mit dem Kohl verwandt und ist vor allem im Rheinland und in Westfalen sehr geschätzt, aber ansonsten eher weniger bekannt. Insofern war das für mich ein kulinarisches Neuerlebnis, für meine Freundin war das aber eine ganz, ganz alte Kindheitserinnerung von ihrer Oma. Ich habe auch gelernt, dass Rübstiel wohl leicht antibakteriell ist, gut für den Blutdruck und magenschonend. Insofern probiert es unbedingt mal aus, falls ihr das noch nicht kennt. Wir werden in der Folge heute natürlich nicht über Rezepte reden, aber es wird auch um ein ganz besonderes Gericht aus der lateinamerikanischen Küche gehen. Und dieses Gericht hat einen feministischen Beigeschmack. Also seid gespannt. Ich spreche heute mit Tim Kröger und wir fangen direkt an. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir einen Mann bei uns im Studio haben dürfen. Das passiert nämlich leider gar nicht so oft. Erzähl doch einfach mal zunächst, wer du bist und was du so machst.
Genau, ich bin Tim. Ich bin Vater von einem 4-jährigen Kind. Aktiver Vater, sage ich immer, also gerne auch mit viel Zeit mit dem Kind verbringen, voll in der Erziehung mit drin, in der Lebensbegleitung oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich bin hauptberuflich in Teilzeit jetzt Diversity Manager seit diesem Jahr und mache aber auch nebenberuflich immer noch, was ich vorher auch schon gemacht habe, nämlich Prävention von Gewalt gegen Frauen. Einmal mit Kindern an Schulen zum Beispiel, aber auch mit erwachsenen Menschen jeglichen Geschlechts. Bin auch mal Referent für Gleichstellung und ähnliche Themen, also mache alles Mögliche und versuche meinen Beitrag zu leisten, dass wir mit der Gleichstellung zumindest weiterkommen und mit der Gewaltprävention auch.
Ja, da waren schon ganz, ganz viele Sachen dabei. Zunächst mal zur Teilzeitarbeit und zum Vatersein würde ich gern wissen, wie war das für dich von vornherein klar, dass du das in Teilzeit machen wirst? Und auch so ein bisschen, wie hat deine Umgebung darauf reagiert? Man hat ja öfter mal so das Vorurteil, na, wenn der Vater dann in Teilzeit geht, dann sagen alle, warum machst du denn sowas? Wie war das denn bei dir? War das so? Oder überhaupt, wie war die Genese dieser Entscheidung?
Also es war für mich von Anfang an klar, dass ich so viel Zeit wie möglich für mein Kind da sein möchte, mit meinem Kind Zeit verbringen möchte, natürlich auch meine Frau unterstützen möchte, vor allem in der Anfangszeit. Danach lässt es sich ja leichter aufteilen, da ich ja nicht stillen kann, um es mal so zu sagen, und wir stillen wollten. Und ich habe mir aber keine Gedanken gemacht, wie ich das hinkriege zeitlich. Und dann ergab sich das, dass ich gleichzeitig aber eine Stelle kriegen konnte oder ein Jobangebot hatte in Teilzeit in einem Thema, was mich beruflich stark interessiert hat. Und deswegen bin ich dann da hingegangen. Und dann habe ich gemerkt, oh, Teilzeit ist ja was Tolles, weil ich dann ja tatsächlich diese Zeit habe. Also es hat sich sehr gut gefügt einfach, fast passgenau mit der Geburt. Und von daher habe ich das dann gemacht, habe gemerkt, Teilzeit ist super. Es gibt mir die Zeit mit meinem Kind, das Geld muss man zwar ein bisschen rechnen, aber es reicht eigentlich schon. Und wenn man sich als Paar da gut organisiert, wir haben ja das Glück, dass wir das als Paar machen können. Also immer wieder Respekt vor Alleinerziehenden, dann schafft man das.
Und wurde auch gut angenommen oder gab es überhaupt Reaktionen? Hat irgendwer darauf einen Kommentar abgegeben oder war halt so, wie es ist?
Na, am Anfang hat kaum jemand einen Kommentar abgegeben. Irgendwann habe ich dann, ich sag mal, von meiner Mutter und auch meine Schwiegereltern oder Familie, sage ich mal, in dem Raum, fand das dann schon ein bisschen seltsam. Findet es teilweise auch immer noch seltsam. Das sind jetzt zum Beispiel meine Schwiegereltern, die sagen, wieso hat das Kind aber so eine starke Bindung zum Vater? Das ist ja komisch, seltsam und so. Also solche Sachen passieren dann schon.
Unerhört.
Genau, unerhört. Oder meine Mutter, die dann eben sagt, ja, was ist denn jetzt mit deiner Karriere? Welche Karriere? Darum ging es mir eher. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und darf dafür mit Geld verdienen und habe halt auch das Glück, dass ich mit meinem Kind Zeit verbringen kann. Für mein Kind ist das zum Glück einfach völlig normal, dass Papo dann 2-3 Mal die Woche nachmittags halt ihn von der Kita abholt und an den anderen Tagen das dann halt Mama macht.
Wie gehst du damit um, wenn gerade mit familiär lässt du es an dir abperlen wie Wasser an einer Ente oder gehst du darauf noch ein oder sagst du was dazu oder lässt es einfach so sein?
Ja, mit meiner Mutter habe ich dann schon drüber gesprochen und habe ihr auch einfach erklärt, was mir wichtig ist im Leben und sie hat das dann eigentlich auch verstanden. Also von daher ist da alles gut. Wo ich zum Beispiel aber Unterschiede merke, ist, so andere Menschen, dass man manchmal eine Überanerkennung kriegt als Mann, so, oh toll, dass du dir Zeit nimmst. Ich denke, naja, wieso kriegt meine Frau dieses toll nicht? Das ist doch völlig normal eigentlich. Und das zweite ist aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit, zum Beispiel, als er dann so 2-3 Jahre alt war und man anfängt dann auch Spielverabredungen mit anderen Kindern zu treffen, wenn ich dann die Mütter irgendwie frage, wann sollen wir nicht mal unsere Kinder, die verstehen sich doch gut, wollen wir uns nicht mal treffen? Dann kam immer so eine Stillschweigen oder oh, ich habe meinen Kalender nicht dabei oder keine Ahnung. Wenn ich das aber die Väter häufig frage, dann kommt so ein, ah, da muss ich arbeiten. Soll man das nicht lieber die Frauen ausmachen lassen?
Weil die Mütter Vorbehalte haben, weil sie dann quasi mit dir Zeit verbringen, also weil es ungewöhnlich ist, genau, nicht mit einer anderen Mama zu quatschen, sondern dass der Papa da sitzt. Genau. Spannend, okay, ja.
Genau, und für die Väter halt einfach so, oh, was, ich, eine Spielverabredung für mein Kind? Nein.
Du bezeichnest dich auch als Feminist, darüber wollte ich auch noch reden. Und zwar auch da die Frage, jetzt haben wir es ja auch, wie reagieren die Frauen, wie reagieren die Männer? Wie ist denn da so die Reaktion drauf, wenn du das sagst? Das habe ich auch ganz selten, dass man wirklich Männer findet, die sich selbst offen als Feminist bezeichnen. Fühlst du dich da alleine, sag ich mal? Was machen die anderen Männer damit und was machen Frauen damit?
Na, zum Glück fühle ich mich nicht mehr ganz alleine. Also ich kenne viele Frauen, die Feministinnen sind. Wenige Männer, aber auch ein paar inzwischen. Das hat sich dann einfach ergeben im Lebensverlauf. Ein paar habe ich auch, naja, nicht zum Feministen machen dürfen, aber indem sie bei mir bei Workshops teilgenommen haben, haben sie doch erkannt, dass das was Gutes ist. Aber ich habe so das Feedback häufig von anderen Männern, also nicht mal so ein direktes Feedback, sondern indirekt, dass sie sich irgendwie anfangen zu rechtfertigen vor mir für Aussagen, für Verhaltensweisen und so weiter. Also irgendwie so, ach, der Tim ist irgendwie im Raum, dann muss ich ihm jetzt erklären, warum ich das gerade gesagt habe oder dass ich ja gar nicht so schlimm bin. Und oder sie versuchen auch irgendwo in ihrem Leben Gleichstellungselemente besonders hervorzuheben, was ich ja sehr schön finde. Also es ist ja gut, wenn man dann reflektiert und feststellt, ah ja, ich mache auch doch auch irgendwie was für Gleichstellung. Und ja, und von Frauen ist es gemischt tatsächlich. Also da gibt es natürlich welche, die finden das gut und finden das toll und andere, die finden das auch ein bisschen vielleicht seltsam, man überhaupt Feminist sein kann. Also die Diskussion gab es auch schon mal, also unterschiedlich.
Du hast ja schon gesagt, über Workshops hast du manche Männer schon zum Feminismus ein bisschen hinbringen können. Abseits von Workshops, hast du Ideen, wie man das Thema für Männer allgemein interessanter, ansprechender, relevanter machen könnte? Wir haben schon immer auch so ein bisschen die Herausforderung, dass wir mit unserer, wenn wir mit unserer Botschaft rausgehen, dass viele Frauen, Gleichstellungsbeauftragte, also Frauen, da voll mit dabei sind, aber dass wir sehr wenig männliches Publikum haben und wir fragen uns immer, wie kann man die Männer besser mitnehmen? Hast du Ideen?
Ja, es ist erstmal sehr schwer. Ich glaube auch mit viel Frustration verbunden. Die Frage stelle ich mir oder auch mit KollegInnen schon seit vielen Jahren. Was am besten funktioniert, ist tatsächlich, wenn die Männer gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil zum Beispiel Arbeitgebende eine Kampagne machen oder eben irgendwelche Trainings verpflichtend machen. Was sonst immer hilft, finde ich, ist in irgendeiner Form die Menschen, ob das jetzt Männer oder andere Geschlechter sind, zum Nachdenken anzuregen, indem Fragen auftauchen irgendwo. Sei es in einem Post in sozialen Medien, sei es auf einem Poster oder einem Aufkleber, den man vielleicht auf der Toilette am Waschbecken anbringt. Das war mal was, was wir gemacht hatten. Und wo einfach Fragen stehen, die zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, was hat Feminismus mit dir zu tun? So, dann kann ich natürlich sagen, nichts, aber ich kann vielleicht auch anfangen, schon mal nachzudenken. Oder was kostet Gewalt gegen Frauen? So, monetär. Ne? Wie viel Euro kostet Gewalt gegen Frauen zum Beispiel im Jahr? Und dann fangen die Menschen an, drüber nachzudenken. Idealerweise hat man dann noch irgendwo eine Antwort. Also das kann man ja ganz unterschiedlich machen. Genau, und Fragen, wenn sie geschickt gestellt sind, bringen Menschen dazu nachzudenken, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Und dann hat man zumindest mal einen kleinen Finger in der Tür und kann die vielleicht noch ein bisschen weiter aufstoßen irgendwann.
So ein bisschen ein, ist das Sokrates, der Fragen, der seine Philosophie, indem er die Leute gefragt hat, war es Sokrates? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz durch, ich frage den anderen was und lasse den dann ihn elaborieren und dann kommt er auf seine eigenen Gedanken. Du hast schon erzählt, du bist Diversity Manager. Ich war mal Diversity, ich weiß gar nicht, wie sie es nannte, Beauftragte an einer Uni, wo das mehr oder weniger deswegen so war, weil man hat eine Diversity-Stelle irgendwo gebraucht und dann hat es jemand nebenher gemacht und dann habe ich das nebenher gemacht. Du hast auch schon gesagt, du machst es aus Spaß und nicht unbedingt des Geldes wegen. Wie bist du denn hingekommen zum Diversity Management?
Bin tatsächlich das erste Mal im Leben, wie sagt man, gehadhuntet worden oder von einer Headhunterin angesprochen worden. Genau, das Unternehmen suchte jemanden und hat sich dann eben Expertise reingeholt. Und dann wurde ich angesprochen und dann hat das gepasst. Ja, so bin ich dazu gekommen. Aber ich habe vorher viel, wie gesagt, schon Gleichstellungsarbeit gemacht. Ich habe zur Interkulturalität gearbeitet, auch ein paar Antirassismusprojekte gemacht. Also ganz Verschiedenes im breiten Diversity-Spektrum.
Da wollte ich nämlich direkt als nächstes drauf kommen, dass der Gewaltpräventionsbereich und auch die feministische Arbeit, die du mit Kindern schon gemacht hast. Erzähl doch einfach mal, da würde ich sehr gerne einen kleinen Einblick bekommen und alle, die uns zuhören, sicher auch.
Genau, also zu der Arbeit mit Kindern bin ich gekommen. Ich war viele Jahre in Entwicklungszusammenarbeit tätig in Lateinamerika und habe da mit Kolleginnen, also wir waren, ich glaube, circa 15 Personen in einem Projekt in 4 Ländern und ich war der einzige Mann und wir haben aber gemeinsam überlegt gehabt, also Prävention von Gewalt an Frauen bedeutet ja auch immer Geschlechterrollenbilder aufbrechen, also an den Ursachen zu arbeiten und haben dann überlegt und haben eben geschaut und ich sag mal, eine gute Altersgruppe ist auch das Kindheitsalter so ab 5, 6 Jahren. Da sind die Bilder zwar da, aber sie sind noch nicht so ganz verfestigt. Auch intergenerationale Erfahrungen, also wenn man die eigenen Eltern oder sonst im familiären Umfeld miterlebt, ist auch noch nicht so verfestigt. Das heißt, da kann man noch präventiv stärker arbeiten. Und da haben wir dann eben ein Projekt entwickelt, haben das in Lateinamerika dann umgesetzt und irgendwann läuft es auch von alleine. Also es sind dort, keine Ahnung, ich glaube, das letzte Mal waren es irgendwie über 53.000 Kinder, die schon und über 300 Menschen, die das umsetzen können. Und dann haben wir das 2014/15 hatten wir das mit der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Mit Professorin Heidrun Schulze haben wir das nach Deutschland gebracht, weil wir uns getroffen haben, kennengelernt haben und sie sagte, das brauchen wir doch auch hier. So ist es nach Deutschland gekommen und ich habe dann nochmal eine Variante entwickelt, die heißt Buten- und Binnengewalt darf nicht gewinnen und das setze ich eben in Bremen plus Umland ehrenamtlich um an Schulen, die das sich wünschen und versuche das aber auch in die Breite zu bringen, weil es wirklich sehr schön ist, mit Kindern dazu zu arbeiten und man auch sieht, dass die Kinder sehr, sehr viel da mitnehmen und auch sehr viel Gleichstellungsgedanken dann überhaupt das erste Mal stattfinden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit so einer Klasse arbeite, 15, 20 Kinder oder auch mal 25, und stellt zum Beispiel, und es gibt ein Spiel, es gibt verschiedene Dinge, aber es gibt ein Spiel und dann gewinnen sie Fragen. Du merkst, Fragen sind mir wichtig. Zum Beispiel gewinnen sie die Frage, können Jungs und Mädchen beste FreundInnen sein? Dann kommt natürlich, nein, auf keinen Fall, das geht ja überhaupt nicht.
Genau, ja.
Nee, bloß nicht. Und dann sage ich, ja, aber warum denn nicht? Und dann kommt meistens, erstmal keine Antwort, so ein lautes Nachdenken. Und dann frage ich, warum ist eure beste Freundin eure beste Freundin oder euer bester Freund euer bester Freund? Und dann kommt halt, ja, ich kann mit ihm oder mit ihr gut spielen, ich kann mich anvertrauen, die plappert nichts weiter, wir haben Geheimnisse und keine Ahnung. Und dann frage ich nach, und könnte auch ein Junge was für sich behalten oder ein Mädchen, ne, wechselweise? Habt ihr schon mal mit einem Mädchen gespielt oder mit einem Jungen? Und dann wird so rumgedruckst und irgendwann kommt es dann doch zur Aussprache, das ist klar, man spielt auch mit den anderen. Aber die Angst ist eben da, dass die anderen einen dann ärgern. Ne? Mhm. Und sagen, du bist verliebt oder keine Ahnung, das fängt dann schon 3., 4. Klasse so an. Und dann sprechen wir natürlich drüber, was macht das? Also wenn er nicht verliebt ist, das könnte es auch egal sein, was die sagen. Dann so ein bisschen, dann stärken wir auch, arbeiten wir danach auch noch zum Thema Selbstbewusstsein. Und so brechen wir dann verschiedene Konzeptionen auf über Voreinnahmen. Oder zum Beispiel, machen Männer sich schön, ist dann auch so eine Frage. Mhm. Oder können Frauen Chefin sein? Was ist denn eigentlich eine Chefin oder ein Chef? Und sowas. Und ganz verschiedene Fragen. Und die Kinder denken dann drüber nach und stellen dann ganz ganz verschiedene Dinge fest. Und das ist immer schön zu sehen. Auch wenn man dann vielleicht nach einer Zeit nochmal hinkommt, dann erinnern sich die Kinder, sprechen noch drüber und ja.
Inwieweit müsst ihr denn oder könnt ihr gegen Eltern auch gegenarbeiten? Also wenn jetzt ein Kind irgendwie schon sehr vorgeprägt ist, kommt man da noch gut ran, wenn das Kind dann vielleicht auch nach Hause geht und erzählt, ja, da wurde mir gesagt, ja, nö, natürlich kann ich mit einem Mädchen befreundet sein und dann das gegen die Vorstellungen der Eltern geht, was passiert dann?
Also idealerweise findet natürlich auch eine Arbeit mit den Eltern statt. Das heißt zumindest kurz informativ über Elternabende, wo man auch so ein bisschen zumindest mal ein paar Fragen reingeben kann oder auch intensiver. Also mit dem anderen, mit dem Wiesbadener Projekt oder lateinamerikanischen Projekt, da haben wir es auch schon mal so gemacht, dass wir dann im Anschluss Eltern eingeladen haben und die das mit ihren Kindern gemeinsam gemacht haben. Und dann hat das den Effekt, die Kinder in Anführungszeichen kennen die Antworten schon und wissen dann auch ein bisschen mehr als ihre Eltern. Das gibt noch so ein Empowerment. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Also ich hatte zum Beispiel mal die Frage, sind Männer mehr wert als Frauen und Jungs mehr als Mädchen? Was meint er? Und dann sagt der eine Junge, ja, auf jeden Fall. Ich sage, ja, warum? Ja, mein Vater sagt das. So, man da schwer das noch aufbrechen, vor allem war die Zeit auch schon um, das war so die Abschlussfrage und dann habe ich halt nur die Frage noch mit reingegeben, aber kann dein Papa sich vielleicht auch mal irren oder hat er immer recht? Und dann hat er zumindest nachgedacht und hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich kann er sich schon mal vertun. Also man kann in 3 Stunden, 8 Stunden oder 3 Tagen, je nachdem wie lange man sich dafür Zeit nehmen möchte, natürlich nicht aufbrechen, was durch das Umfeld schon 4, 5, 6, 10 Jahre aufgebaut wurde, aber man kann zumindest Anreize geben, sich Gedanken zu machen. Ja.
Ist es schwer dann, wenn das so endet, das dann so gehen zu lassen, wo man sagt, da will ich gerne noch was machen, aber ich komme jetzt nicht mehr so richtig ran, muss man lernen wahrscheinlich, dass man sagt, okay, in meinem Rahmen mache ich das und alles verändern kann ich leider nicht und das Kind geht jetzt nach Hause und hat vielleicht einen Denkanstoß bekommen, aber vielleicht reicht's auch nicht.
Genau, also es ist ja, kann frustrierend sein, aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Also man tut, was Mensch tun kann. Ich pflanze meinen Samenkorn oder wie auch immer man es nennen möchte und hoffe, dass das natürlich wächst und gedeiht. Und man ist ja auch nicht der einzige Mensch, der irgendwo da ist im Leben des Kindes. Manchmal freue ich mich natürlich, wenn es engagierte LehrerInnen gibt, die dazugehört haben, dass vielleicht, auch wenn sie das Thema selbst vorher noch nie gemacht hatten, das dann aufgreifen nochmal, da immer mal wieder vielleicht sich Bücher angucken oder vielleicht einfach nochmal Dinge diskutieren mit ihren SchülerInnen. Aber selbst wenn nicht, habe ich immer das gute Gefühl, was getan zu haben und dass die Kinder zumindest mal eine andere Perspektive kennengelernt haben und sich bestimmt auch mal dran erinnern.
Kannst du zum Bereich Gewaltprävention jetzt abseits von der Arbeit mit Kindern auch noch was erzählen?
Genau, ja, also ich mache Gewaltprävention ja nicht nur mit Kindern, auch mit jugendlichen Erwachsenen jeglichen Alters. Also habe auch spezifische Prozesse nur mit Männern zum Beispiel gemacht, hatte in Ecuador einen größeren Prozess, mein Lieblingsprojekt meines Lebens sozusagen. Das war mit einer US-Künstlerin. Ich habe 32 Trainer, männliche Trainer fortgebildet in jeweils 3-tägigen Workshops und die haben dann im Anschluss in ihren verschiedenen Kreisen dann wieder andere Männer sensibilisiert und wir haben es geschafft, in 3 Monaten 1100 Männer zu erreichen, die dann Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, also am 25. November, das war dann 2015, öffentliche Performance gemacht haben und eingetreten sind gegen diese Form von Gewalt und die öffentliche Diskussion damals in Ecuador mit angestoßen haben. Also das war echt ein toller Prozess und wie ich das mache, ist von, ich sag mal, feministischer Seite nicht ganz unkritisch, wird nicht ganz unkritisch gesehen, denn es hat im Prinzip 3 Elemente, sei das jetzt ein kurzer Sensibilisierungstraining von 2 Stunden oder eben so ein 3-tägiges Train-the-Trainer-Format. Das erste Element ist tatsächlich, wir gucken erstmal auf Männlichkeitsbilder und was macht Männlichkeit mit uns Männern. Wir schauen nicht auf andere Geschlechter, nicht auf Frauen, erstmal nur auf uns und beschäftigen uns mit, genau, was macht das mit uns und warum ist vielleicht so ein traditionelles Bild gar nicht so gut. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, was macht das gesellschaftlich, dieses Mannsein und wie führt es eigentlich zu Gewalt, um dann im dritten Schritt eben ja Gewalt gegen Frauen zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen, auch als vielleicht nicht beteiligter Mann, aber als eben Mann, in einer Gesellschaft, in der Männer Gewalt ausüben, weil sie Männer sind und letztendlich dann eben ins Handeln zu kommen. Also was kann ich eigentlich tun in meinem privaten Umfeld, in meiner Arbeit oder eben auch, wie kann ich mich zusammentun und was Größeres machen?
ich habe jetzt am Wochenende erst wieder gedacht, es ist auch gar nicht leicht, ein Mann zu sein. Wir waren am See und da war so eine Gruppe von Halbstarken, die sich an den Bäumen mit ihren gestellten Körpern dann da immer Klimmzüge gemacht haben und wer kann weiter oben vom Baum runterspringen und es ist mega saugefährlich, so dieses, ich muss irgendwie zeigen, dass ich auch so groß und so gut und so stark wie die anderen bin. Siehst du eine Veränderung schon? Ich habe jetzt weniger Einblick in so, wie Männer untereinander sind. Sieht man, dass sich das verändert?
Ja, also es gibt natürlich diejenigen, die sich damit bewusst auseinandersetzen, die durchaus vielleicht andere Männerbilder leben oder vielleicht sich generell mit dem Thema, muss ich ein Geschlecht haben, beschäftigen. Auch das Konzept finde ich spannend. Und es verändert auf jeden Fall auch das eigene Umfeld. Also auch ich selbst, wie auch die Teilnehmenden bei mir, merken natürlich, dass auch Freundschaften enden können tatsächlich, weil ich vielleicht keine Lust mehr habe auf die dummen Sprüche, die Witze, das Hinterherpfeifen, Catcalling und was auch immer so stattfindet, so bisher in meinem Kreis oder auf irgendwelche Pornos teilen oder was da so passiert. Und dann bin ich auf einmal der Außenseiter, war vorher vielleicht sogar Vorreiter und muss natürlich mit dieser Rolle auch lernen, zurechtzukommen. Ja, man muss sich als Mann ständig beweisen. Diese konstante Beweislast haben Frauen auch, aber, und andere Geschlechter sicherlich auch, aber im Männlichen ist es eben besonders stark, ne? Immer der Stärkste sein, der am besten, meisten trinkt, am besten Körper hat, die meisten Mädels abschleppt, wie auch immer. Viele machen sich das ja gar nicht bewusst, sondern versuchen das eben irgendwie zu erreichen. Habe ich in meiner Jugend vielleicht auch getan. Und dann hilft es aber, sich mal Gedanken zu machen, brauche ich das überhaupt? Also was bringt's mir eigentlich, wenn ich der Schnellste bin, wenn ich der am meisten trinke? Macht es mich glücklich? Macht es mich nicht glücklich? Was macht mich, also was will ich eigentlich für mich von meinem Leben haben und was macht mich wirklich glücklich? Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann kann natürlich die Entscheidung immer noch sein, ja, ich möchte halt so ein Kerl sein, aber vielfach ist sie dann eben nicht so, sondern vielfach ist sie, nee, eigentlich will ich was anderes. Und dann muss ich natürlich noch im zweiten Schritt lernen, was ich jetzt weiß, was ich eigentlich will, darauf hinzuarbeiten, aber auch, wie gehe ich jetzt mit meinem Umfeld um, wo ich einfach nicht mehr der bin, der ich vielleicht bis heute war.
Das Hauptthema dieses Podcasts oder eins der wichtigen Themen ist natürlich Equal Pay. Inwieweit begegnet dir das Thema in deinem Beruf oder auch abseits deines Berufs?
Also es begegnet mir tatsächlich immer häufiger, teilweise auch erschreckend, wenn ich zum Beispiel auch mit Kindern arbeite und die mich dann fragen, warum Frauen weniger verdienen. Also es ist ja nicht jedes Mal so, aber es passiert durchaus, dass vor allem Mädchen mich fragen, warum sie später weniger verdienen werden. Und wenn das Thema da ist, dann sprechen wir natürlich drüber. Dann stelle ich wieder Fragen, wie, was meint ihr, warum das sein könnte? Was, oder auch die Frage wieder nach der Wertigkeit. Meint ihr, die Arbeit von einem Mann ist mehr wert oder Arbeit? Ne? Und dann brechen wir das eben auf. Aber auch wenn ich mit Erwachsenen arbeite, ist das natürlich auch Thema. Also auch mit den Männlichkeitsworkshops, sage ich mal, oder wenn ich mit Männern arbeite, ist es immer eine Frage, was würde denn Equal Pay bringen? Also warum sollte ich als Mann für Equal Pay sein? Hat das irgendwelche Vorurteile für mich wieder, ne? Um deine Motivation hinzukriegen, auch dahin zu gehen. Aber auch in einem Job, in einem vorherigen Job von mir hatte zum Beispiel eine Kollegin ähnlich qualifiziert wie ich, hatte eben weniger Gehalt bekommen. Und dann habe ich sie natürlich, soweit ich das konnte, auch unterstützt, dass wir da Druck auf die Struktur gemacht haben, um zu gucken, ja, warum denn eigentlich? Also wir haben eine ähnliche Qualifikation, wir haben fast gleichzeitig angefangen, ein paar Monate Unterschied nur. Warum kriegt sie eine Gehaltsstufe, eine Erfahrungsstufe weniger als ich? Oder zwei waren es, glaube ich, sogar. Und also das ist das eine. Und dann natürlich auch im beruflichen, hauptberuflichen Kontext, dass man da natürlich auch unterstützt, dass die Strukturen entsprechend sind, dass da gerechte Gehälter bezahlt werden, sag ich mal.
Was für eine Antwort habt ihr denn gefunden? Was war denn der Grund im Endeffekt? Oder was wurde euch gesagt, was der Grund ist, warum sie weniger gekriegt hat?
Also die große Problematik oder beziehungsweise womit man uns eher die Tür zugemacht hat, zugehämmert hat oder verschlossen hat, war mit dem Totschlagargument Datenschutz. Ne? Also Datenschutz, aha, da dürfen wir nicht wir dürfen nicht vergleichen. Und es kann passiert sein, dass da zwei verschiedene Personen Sachbearbeitungen da dran waren und die das anders eingestuft haben oder dass die gleiche Person das zu zwei Zeitpunkten gemacht hat und da nicht vergleichen darf und eben nicht verglichen hat. Und wir waren 3 Jahre zusammen in dem Job oder in dem Projekt und sind leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Eine meiner nächsten Fragen wäre auch gewesen, was kann ein Mann oder was können Männer zur beruflichen Gleichstellung, was kann man beitragen zu Equal Pay? Hast du ja schon ein ganz praktisches Beispiel genannt, bist einfach ein Ally, wie man jetzt so neudeutsch sagt. Also du bist ein Verbündeter bist du gewesen in dem Fall.
Genau, also in dem Fall musste sie trotz meines Allyships, trotz meiner Unterstützung die Hauptlast dieses Kampfes, sage ich mal, tragen. Ich konnte ja begrenzt unterstützen, und indem ich halt eben immer wieder angeboten habe, gesagt habe, hier, ich lege meinen Lebenslauf offen, meine Erfahrungen, und wenn ihr Zeugnisse braucht, lege ich die natürlich auch offen. Natürlich hat man dann auch in so einer Situation ein bisschen Angst oder Bammel und sagt, nachher werde ich zurückgestuft und eigentlich brauche ich das gute Geld doch auch. Aber andererseits denke ich mir halt, naja, aber irgendwann muss man halt mal diese Schlachten kämpfen und man muss es erreichen. Und andererseits geht es ja auch nicht darum, dass ich runtergestuft werde, sondern sie hochgestuft wird, ja. Also dass wir auf eine gleiche Ebene kommen. Und also das ist das eine jetzt so im Einzelfall, aber generell finde ich es halt eben, kann man immer gut unterstützen durch Transparenz. Also Deutschland ist ja generell ein Land, in dem wenig drüber gesprochen wird, was wir verdienen. Das ist in anderen Ländern anders. Warum nicht einfach mal anfangen, so die Karten auf den Tisch legen und sagen, so hier, ich mache diese Stelle, das ist meine Erfahrung, ich verdiene so viel, was verdient ihr denn eigentlich so? Das zu enttabuisieren, und das würde es, glaube ich, ArbeitgeberInnen schwieriger machen, unequal zu zahlen oder zu zahlen.
Wie ist es zum Beispiel in Lateinamerika? Ist man offener mit dem, was man verdient? Oder in anderen Ländern, wo du irgendwie Berührungspunkte hattest mit Transparenz, wer kriegt wie viel oder wie wenig?
Also ich hatte mal ein Projekt in den USA, da wurde sehr viel drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, das ist jetzt natürlich mein Eindruck. In Lateinamerika hat man weniger drüber gesprochen, aber ich war viel im öffentlichen Dienst und da war das halt wie hier auch Tarif häufig, aber eben ohne Erfahrungsstufen. Also man hat einen Tarif und den hast du halt, da wirst du danach bezahlt. Und dann hat man drüber gesprochen, welche Stufe man ist. Aber mein Eindruck, da habe ich jetzt keine Zahlen zu, war tatsächlich, dass es dort durchaus gerechter in der Hinsicht zuging. Aber zumindest was Verwaltung angeht. Privatwirtschaft kann ich nicht sagen.
Ja, also wir hatten es hier im Podcast auch schon an verschiedenen Stellen über den deutschen öffentlichen Dienst und dass das ja alles Transparenz und so weiter bla 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 ist. Aber dass mit den Stufen innerhalb einer Entgeltgruppe man auch ganz viel von Arbeitgeberseite drehen kann, wo man sich dann denkt, hä, aber warum denn? Also hatte ich auch schon mal, ich war schon in Stufe 3 und an der nächsten Uni war ich dann wieder Stufe 1, weil man irgendeinen Grund gefunden hat, warum das nicht relevant genug oder wie auch immer. Dann muss man wieder 3 Jahre da arbeiten, bis man wieder da ist, wo man eigentlich vorher schon mal war. Und auch da ist es zwar transparent, aber auch nicht immer gerecht.
Genau, und das ist ja das eine, wenn man sich auf offene Stellen bewirbt, aber auch wenn es nicht sein soll, vermute ich einfach mal wild ins Leere, dass es bestimmt auch Stellen gibt, die für jemanden so ein bisschen ausgeschrieben werden. Und da kann man ja auch schon mit der Tarifstufe natürlich vorab schauen. Also klar versucht man über Tariflohn transparent zu sein, aber es wird immer noch ein bisschen gesteuert.
Oh ja, das hatte ich auch schon ein Bewerbungsgespräch, wo ich auch frisch nach der Uni hingegangen bin, wo ich danach erfahren habe, dass ich diese Stelle, egal was ich gesagt hätte, eh niemals bekommen hätte, weil man schon wusste, wer zu dem Gespräch hingeht und wer die Stelle dann auch bekommt, und wusste das dann leider erst Jahre später, habe dann ganz schlimm geweint danach, weil ich dachte, es ist doch so gut gelaufen und ich habe mich doch so angestrengt und ich habe das Gefühl gehabt, ich war doch eigentlich gut, aber war wurscht, also egal wie gut es war nicht meine Stelle. Und also auch da gibt es noch auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber geredet, aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, vielleicht ein bisschen Ideen hin und her werfen, wie man auch für das Thema Equal Pay, was man mit den Männern noch, wie man sie noch ein bisschen mehr herauskitzeln könnte, wir vielleicht auch in unserer Arbeit oder im Alltag, was man tun kann, um das Ganze ein bisschen sexier zu machen, dass es nicht so, aber du solltest doch mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass man Lust hat, als Mann da was mitzumachen.
Also manchmal mache ich es auch einfach nur über Symbole, sage ich mal, dass ich irgendwie ein Cap auf habe oder ein T-Shirt, wo irgendwie das draufsteht wie We should all be feminists oder keine Ahnung was. Dann wird da nicht drüber gesprochen, aber was ich sehe, ist, dass die Blicke draufgehen. Und um das Ganze sexier zu machen, denke ich, oder neudeutsch viraler vielleicht, müsste man das irgendwie hinkriegen, das auch spaßiger zu machen. Also irgendwie das Reflektieren oder das darüber nachdenken irgendwie hinzukriegen, dass es lustiger ist, dass es nicht so bierernst ist, dass es durchaus auch erlaubt ist. Und das finde ich wichtig, die tradierten Sachen noch weiter rauszuhauen, aber sich dann da Gedanken drüber machen. Also immer noch einen Mario-Bart-Witz zu machen, sage ich mal. Dann aber vielleicht drüber zu lachen und sagen, eigentlich redet der Quatsch und das ist doch Blödsinn. Und dann fängt so eine Reflexionsspirale an. Also ich bin da nicht der Mensch, der dann irgendwie mit der roten Karte den Zeigefinger oder ähnliches ist, sondern dann sage ich, naja, überleg mal kurz. Wenn man Budget hätte, könnte man vielleicht auch gut über Videos nachdenken. ne, die zum Nachdenken reden, aber eben lustige Videos, die Menschen, kurze Clips, Leute Lust haben, sich anzuschauen, die lustig sind, aber gleichzeitig natürlich auch zum Nachdenken anregen. Ich glaube, das wäre eine gute Variante, die auch leicht zu teilen sind.
Dass du dich selbst als Feminist bezeichnest, das habe ich an einer anderen Stelle erfahren. Und zwar war das in dem Buten und Binnen, das hattest du ja vorhin bei deinem Projekt auch schon genannt, also die Sendung Buten und Binnen. Da hast du ein Gericht gekocht, Tigrillo heißt das, wörtlich das Tigerchen, aber es ist eigentlich ein Ozelot, eine Art Ozelots, also eine abartig süße Katze. Ich habe sie gegoogelt, also mit eines der niedlichsten Tiere, das ich jemals gesehen habe. Was hat dieses Gericht, diese Katze, was hat das mit Feminismus zu tun? Warum hast du das da gekocht?
Genau, ich habe es gekocht. Also das Gericht heißt nach dieser Baumkotze, die sieht so vom Fell so ein bisschen wie so ein Leopard aus, kann man sich das vorstellen. Und das Gericht sieht, wenn man es richtig hinkriegt, dann auch so aus. Also eher so gelb-bräunlich mit so dunkelbrauneren Flecken. Deswegen heißt es, vermute ich, so. Und was es mit Feminismus zu tun hat, ist zumindest in Ecuador an der Küste, muss man auch nochmal unterscheiden dort, oder ich sag mal andersrum, nicht alle kennen es, aber viele sagen es, es ist ein sehr mächtiges Gericht, ne? Also es ist sehr energiehaltig und man schafft meistens nicht so einen ganzen Teller. Man kann in manchen Restaurants auch eine halbe Portion bestellen und dann sagt man eben, ein echter Kerl bestellt eine ganze Portion und wenn man diesen echten Kerl dann ärgern will, sagt man, dann schafft die dann nicht. Also ne, ein echter Kerl bestellt natürlich keine halbe Portion oder keinen Kinderteller, sondern hier die volle Packung und dann ist das aber doch zu mächtig, dann schafft man es nicht alles zu essen. Ja, das ist so ein bisschen der Bezug dazu.
Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Wenn wir gegen Ende unseres Podcasts kommen, dann machen wir seit einiger Zeit einen kleinen Exkurs, wo unsere Gäste und Gästinnen das Spotlight richten können auf eine weiblich gelesene Person, die aus allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann, kommen könnte und die mehr Bekanntheit vielleicht haben sollte. Muss aber auch nicht unbedingt. Also eine weiblich gelesene Person, wo du sagst, da möchte ich mal mein Spotlight drauf richten aus folgendem Grund. Wen hättest du denn da für uns?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wan Yeruba war eine nigerianische Frau, die auch für die Freiheit damals in der Kolonialzeit kämpfte. Und ich auf sie gekommen bin, ich habe, als mein Sohn geboren wurde, habe ich ihm ein Buch gekauft mit irgendwie 55 Powerfrauen. Da sind dann also tolle Bilder drin von den Frauen, die auch sehr powerful aussehen. Und dann ist es einmal kurz beschrieben, wer das ist. Und da hat er so seine drei Favoritinnen auch drin und eine davon ist eben Wan Yeruba und die Geschichte von ihr wird eben so beschrieben, dass sie da in ihrem Dorf, in ihrer Hütte war und dann kam ein nigerianischer Mann, Beamter für die Briten, um die Steuer einzutreiben und dann hat sie eben irgendwie gesagt, sie hat da nichts oder sie müsste als Frau auch nichts abgeben. Und er hat dann aber drauf bestanden und hat sie eben anscheinend umgestoßen oder schlecht körperlich geschubst oder ähnliches. Und sie hat dann daraufhin ihre Freundin, vor allen Dingen andere Frauen, erstmal eingeladen und sie sind dann vor das Haus dieses Mannes gezogen und haben da laut gesungen und getanzt und einfach gute Stimmung gemacht, damit er eben spürt, sie ist nicht alleine, wir sind nicht alleine. Und das ist dann eben immer größer geworden und immer stärker gewachsen, bis es irgendwann dann große Aufstände gab und man sich befreit hat. So habe ich die Geschichte verstanden. Ich hoffe, ich habe sie noch richtig im Kopf.
Wow, eine wundervolle Geschichte. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Tipp, weil wir auch immer versuchen, soweit es geht, ein bisschen intersektional zu sein. Also auch da ist ein sehr tolles Beispiel. Vielen Dank dafür. Und ganz am Schluss unseres Podcasts haben wir auch immer die Frage, zu der jetzt unser wundervoller Einspieler kommt. Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren? Beim Thema Equal Pay.
Ja, zum Fauchen, zum Zähnefletschen bringt mich, dass es wir immer noch Unequal Pay haben. Obwohl zum Beispiel die EU sagt, das ist so das Sternchenthema, worauf sie sich fokussiert seit vielen Jahren schon, um insgesamt Gendergerechtigkeit hinzukriegen und trotzdem passiert so wenig. Man traut sich so wenig in dem Bereich. Das bringt mich immer noch zum Fauchen. Und zum Schnurren bringen mich all die Menschen, auf die ich immer wieder treffe, in verschiedenen Kontexten, die für sich doch annehmen, wie wichtig es eigentlich ist und dass es uns allen gut tut, wenn wir ein gleichgestellteres Leben hätten oder haben. Und die sich, auch wenn sie nur kleine Dinge sich vornehmen oder vermeintlich kleine Dinge vornehmen, dann finde ich das schon einen guten Grund zum Schnurren.
Ich habe auch gerade gefunden, gedacht, auch das mit dem Buch ist ja auch was ganz Kleines, aber dass dein Sohn dieses Buch hat mit den Powerfrauen, dass es sowas gibt und dass er direkt mit so vielen verschiedenen Frauen und dass er da auch seine Lieblinge schon hat, ist ja was ganz Kleines, aber es ist irgendwo auch was ganz Großes.
Ich finde da sowieso eine gute Sache, sich einfach mal Frauen in der Geschichte anzugucken, weil sie viel zu oft nicht reingeschrieben werden, verheimlicht werden, unter den Tisch fallen und sich das dann einfach vorzuholen. Und ich hatte jetzt kürzlich auch drüber gelesen, The Power of Wonder, das wie sich Wundern glücklich macht. Und im Prinzip sagt das einfach nur, wenn man sich eine Sache im Monat denkt, das finde ich interessant und da möchte ich mehr drüber wissen und das dann aber nicht im Internet recherchiert, sondern vielleicht in Büchern oder in der Bibliothek und dann Neues herausfindet. Das macht glücklich. Und das gebe ich jetzt auch immer allen mit. So, seid mal neugierig, findet man zum Beispiel was raus über eine Frau, die ihr nicht gut kennt, oder ich schicke euch einen Namen und dann recherchiert ihr mal und dann macht das wirklich glücklich, dieser Aha-Moment, den man sich selber erarbeitet.
Voll. Ja, ich habe ja zwei Jobs. Einer davon ist in der Verwaltung und da merke ich auch immer, wenn ich mal so einen neuen Input bekomme, sowas, was abseits der Verwaltung oder dem, was ich so tagtäglich tun habe, so ein so neues Wissen, ach, in mir gibt's noch so ein bisschen was Kindliches auch. Da will ich jetzt noch mehr drüber wissen und das habe ich mir noch gar nicht so richtig angeguckt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, das stimmt. Gibt's sonst noch was du ganz am Schluss noch für die Welt loswerden möchtest?
Ja, immer das Gleichstellung, beziehungsweise wenn wir offen auf Menschen zugehen, ganz gleich welchen Geschlechts, ganz gleich welcher Herkunft, dann können wir viele schöne Dinge in diesem Leben entdecken. Und eigentlich geht's doch darum, das Leben ist kurz, lasst uns glücklich sein und uns nicht so verbittern, dass andere Menschen vielleicht nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Heute Morgen hatte ich noch einen Satz gelesen, Liebe ist angeboren, Hass wird erlernt. Warum soll ich blöde Sachen lernen?
Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Falls ihr da draußen Fragen an uns habt zu diesem Podcast oder allgemein zu Equal Pay, dann könnt ihr die wie immer gerne stellen an info@equalpay.de und uns wie immer auch sehr gerne folgen auf Social Media, wo wir unterwegs sind unter dem Hashtag EPD. Dann sage ich dir, Tim, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war sehr inspirierend, sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen ein fröhliches Tschüss.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich da sein durfte und allen hoffentlich einen schönen, glücklichen Tag.
Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.